willkommen bei Faszination Südostasien, dem Podcast, der dich auf eine unvergessliche Reise mitnimmt. Hier erwarten dich Insider-Tipps, spannende Geschichten inspirierender Menschen und ein Blick hinter die Kulissen. Von pulsierenden Metropolen über tropische Strände mitten hinein in ein Potpourri der Kultur. Bereit für die Reise deines Lebens? Denn dies ist mehr als nur ein Podcast. Es ist dein Tor zu unendlichen Möglichkeiten. Dein Abenteuer beginnt jetzt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Südostasien, der Reisepodcast. Heute wird's richtig lecker. Wir sprechen über ein Land, in dem Essen nicht nur satt macht, sondern fast schon ein Lebensgefühl ist. Wo es an jeder Straßenecke dampft, zischt und brutzelt. Wo süß, salzig, scharf und sauer nicht im Widerspruch stehen, sondern perfekt zusammenpassen. Ihr ahnt es geht nach Thailand. Sag mal Stefan, was kommt dir eigentlich als erstes in den Sinn, wenn du an Thai-Food denkst?
Hallo Christoph. Wenn ich an Essen in Thailand denke, dann denke ich zuerst mal an kleine Plastikhocker, die auf dem Gehweg stehen, an Garküchen, an diesen Geruch, den es dort überall in den Straßen gibt, an ganz viel leckeres Essen und die Frage, wie scharf wird es wohl diesmal sein. Ich denke an viele Lieblingsgerichte, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, wie geschmackvolle Currys, wie die grandiosen Suppen, wie den legendären Papaya-Salat oder das köstliche Sticky Rice mit Mango, was ich einfach liebe, obwohl so süße Gerichte, die so in Richtung Nachspeise gehen, eigentlich so gar nicht meins sind. Essen ist in Thailand einfach allgegenwärtig und wer schon mal in Thailand war und Thai-Food sehr gerne isst, wird dieses Gefühl kennen. Man läuft von A nach B und kommt irgendwann mitten am Tag, kommt an einer Garküche vorbei und denkt sich, eigentlich könnte ich ja schon wieder was essen, obwohl die letzte Mahlzeit vielleicht gar nicht so lange zurückliegt.
Ja, total. Und genau darum geht's heute. Wir sprechen über Klassiker der Thai-Küche, über Streetfood in Bangkok, über regionale Unterschiede und darüber, wie du dir Thailand auch nach Hause holen kannst.
Und wir haben dafür natürlich wieder Verstärkung. Ben Kindler ist heute bei uns.
Und Ben ist Koch, Buchautor, Inhaber einer Kochschule in Freiburg und ein absoluter Fan der thailändischen Küche. Sein Herz schlägt seit über 20 Jahren für die Aromen Südostasiens, besonders für das, was auf den Straßen Bangkoks serviert wird. Dazu hat er sogar ein ganzes Buch geschrieben. Also ein kulinarischer Reiseführer durch die Streetfood-Welt der thailändischen Hauptstadt quasi. Doch Ben bleibt nicht nur am Herd, er nimmt Menschen mit auf Kochreisen nach Bangkok, direkt in die Garküche, auf Märkte, in kleine Gassen, wo das echte, unverfälschte Thailand auf dem Teller landet. Heute gibt er uns einen Einblick in diese Welt. Was macht Thai-Food so besonders? Welche Gerichte sollte man unbedingt probieren? Und wie kann man sich dieses Geschmackserlebnis auch nach Hause holen?
Ja, da würde ich mal sagen, los geht's. Herzlich willkommen, Ben, zu unserer kulinarischen Reise durch Thailand.
Ja, hi, hallo, ihr beiden. Freut mich sehr, dass ich hier in eurem Podcast zu Gast sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Und Chris hat dich ja schon ein bisschen vorgestellt, aber das kannst du natürlich noch viel besser. Deswegen sag doch mal ein bisschen, wer du bist, was du machst und wie es dazu kam.
Ja, sehr gern. Also ich bin Koch in Freiburg, habe hier in Freiburg im Breisgau eine super schöne Kochschule seit über 15 Jahren und koche nicht nur Thai, ich koche auch regional und saisonal, aber immer sehr, sehr gerne mit Thai-Aromen. Also du kannst bei mir einen Kochkurs machen, du kannst zu mir essen gehen, zum Social Dining und ich halte auch Vorträge, schreibe gerne Bücher, also alles, was so quasi ums Essen geht. Aber ich bin schon relativ bekannt hier in Freiburg, zumindest in der Umgebung, für eben diese Thai-Aromen, ne, für die Thai-Küche. Und das hat natürlich einfach, da schlägt mein Herz, da bin ich also voll dabei. Ne?
Und wie kam deine Begeisterung für Thailand und für Thai-Food? Also kannst du da vielleicht nochmal kurz erzählen, wie das bei dir so angefangen hat?
Ja, ihr habt ja schon gesagt, dass ich seit über 20 Jahren Thai-Fan bin und das wäre natürlich immer mehr, weil ich ja auch immer älter werde und es wird immer intensiver. Und begonnen hat es eigentlich in der Zeit, in der ich meine Ausbildung gemacht habe. Ich habe hier in Freiburg in einem ganz kleinen Sterne-Restaurant vor eben über 20 Jahren meine Ausbildung gemacht als Koch. Und da haben wir immer schon so klassische französische Küche mit thailändischen oder asiatischen Aromen so ein so verschmelzen lassen. Also jetzt nicht so intensiv, wie man sich jetzt Streetfood vorstellt, aber man hat halt dann hier mal ein Limettenblatt, Kaffee-Limettenblatt, Zitronengras verwendet oder da ein Hauch Chili, ein bisschen mit den Aromen, vorwiegend eben mit den thailändischen Aromen so gespielt, dass ich gesagt habe, in meinem dritten Lehrjahr, da hat man ja dann schon mal ein bisschen mehr Geld verdient als im ersten, habe ich mir dann einen Flug gegönnt nach Thailand und bin da in meinem Urlaub hingeflogen. Und da hat dann eigentlich die große Liebe begonnen. Also da habe ich mich total verknallt in das Land.
Ja, so ging es wohl den meisten von uns irgendwann. Und wie ist das dann, wenn man als Koch, der ja nochmal eine ganz andere Beziehung zu Essen, zu Zutaten und so weiter hat, dann in Thailand in der Garküche sitzt?
Weil ich die Zutaten nur von uns aus dem Asiamarkt kannte. Und wie wir alle wissen, ist es nicht dasselbe. Es ist zwar toll, dass wir die Zutaten bekommen, aber wenn man dann vor Ort nochmal isst und diese Sachen kennenlernt, dann ist es natürlich besonders als Koch, wo man auch mit allen Sinnen eigentlich essen geht und nicht nur einfach, ja, ich gehe jetzt mal essen und ich finde Thai-Food voll lecker, sondern ich als Koch speichere mir ja den Geschmack ab und nehme das total auf. Und also ich kann mich noch erinnern, das war wirklich wie ein Gewitter auf meiner Zunge. Und ich werde es nie vergessen. Ich bin damals auf dem alten Flughafen ausgestiegen und raus, vielleicht kennt ihr den noch, ist man da über die Brücke, da ist man ja relativ schnell in der Stadt gewesen oder im Stadtgebiet und über die Brücke rüber, und da war dann gleich der erste Streetfood-Stand, und da habe ich mich dann hingesetzt und habe Fried Rice und Spießchen bestellt, und das war dann einfach der Hammer. Das war, ein Traum ist in Erfüllung gegangen.
Ja, wahrscheinlich hast du dann von der ersten Reise direkt viele Ideen mit nach Hause genommen, viele neue Impressionen und so weiter. Wie war von da der Weg bis zur Idee, sogar ein eigenes Kochbuch über Streetfood in Bangkok zu schreiben? Hat sich die Idee, sag ich mal, mit den Reisen so nach und nach verfestigt, oder wie kam es dazu?
Also in erster Linie hatte ich erstmal gar nicht vor, ein Buch rauszubringen, weil ich ja auch noch sehr jung war. Ich war 19 Jahre und hatte einfach dieses Ziel, ich will Koch werden, ich will ein guter Koch werden, ich will durch die Welt reisen und verschiedene Küchen überhaupt kennenlernen. Und ich war noch gar nicht so fixiert auf Thailand, wie ich es heute bin. Ich war da einfach so, boah, Thailand ist toll, Thailand ist, die Menschen sind nett, das Essen ist mega, und ich kannte ja schon ein paar Zutaten. Ich war dann erstmal so, ich will es einfach aufsaugen. Ich habe damals wirklich alles mitgenommen, was nur so ging, habe auch ein Notizbuch dabei gehabt und war total neugierig und habe mich auch mit den Thais natürlich gleich super gut verstanden und habe dann in der Straßenküche immer gesagt, how you cook it. Und damals war es auch noch mal so noch ein bisschen anders, glaube ich. Also erstens mal, weil es für mich intensiver war, weil ich das erste Mal dort war. Aber wir hatten ja auch noch keine Handys dabei und konnten nichts aufnehmen, keine Videos machen, wie jetzt jemand ein Streetfood-Gericht kocht, was ich zum Beispiel heute mache, wo ich sage, hey, darf ich eine Aufnahme machen? Dann freuen die sich. Damals musste man einfach mit einem Notizblock irgendwie das, was die an Brocken Englisch konnten, aufschreiben. Und so habe ich dann halt über die Zeit Rezepte gesammelt. Und dann ging es aber so weiter, dass ich meine Ausbildung fertig gemacht habe. Habe hier einen Abschluss gemacht, natürlich eine klassische deutsche IHK-Prüfung zum Koch. Und da war ich so gut da drin, dass ich der Beste in der IHK Südbaden oder Freiburg, Oberrhein, wie das heißt, war. Und hatte dann ein Stipendium gekriegt. Also ich hatte einen Preis, eine Auszeichnung und habe dann eben Fördergeld bekommen für meine Ausbildung. Und da habe ich gesagt, ja, also das mache ich dann auf jeden Fall in Thailand. Und dann habe ich mir in Chiang Mai eine Kochschule rausgesucht, die auch für ausländische Köche quasi eine Zusatzausbildung anbietet. Und habe dann mit diesem paar tausend Euro, die ich verwenden durfte für Weiterbildung, habe ich das dann quasi finanziert. Den Aufenthalt dort, die Flüge, die Schule hat auch gekostet. Und dann habe ich eigentlich da nochmal so richtig Thai-Kochen kennengelernt. War aber noch nicht die Rede von einem Buch, ne? Ich war immer noch jung und wild und wollte noch in andere Länder, habe einfach gedacht, Thai-Food ist super, das will ich lernen. Zum Buch kam es erst 2019, als ich in Bangkok auf einer Dachterrasse saß, nachts um zwei, meine Kinder waren im Bett und in meinem Lieblingshotel und ich habe gedacht, wow, jetzt ist die Zeit gekommen. Alle Inspirationen, alle Impressionen der Thai-Küche, die ich in den letzten 20 Jahren gesammelt habe, in ein Buch zu bringen. Das war der Startschuss.
In Chiang Mai war ich auch mal in einer Kochschule, allerdings nur an einem Nachmittag. Da haben wir vier Gerichte gekocht. Wie lange ging denn deine Ausbildung da in Thailand, die du gemacht hast in Chiang Mai?
Ja, also die ging mehrere Monate. Ich konnte mir das quasi so aussuchen, wie viele Monate ich da Zeit verbringe. Musste ich halt dementsprechend bezahlen. Also ich war da über ein halbes Jahr und habe dann diese Ausbildung gemacht. Das ist jetzt keine staatlich anerkannte Ausbildung, so, aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ich hätte auch noch ein halbes Jahr länger bleiben können, aber ich habe schon wahnsinnig viel gelernt. Die hatten da diese Kochschule für Profiköche mit zugehörigem Restaurant. Es gibt's heute leider nicht mehr. Der Chef ist auch schon sehr, sehr alt gewesen damals, aber eben auch sehr erfahren, was eben toll war. Und man hat vormittags, ist man einkaufen gegangen. Man hat im hauseigenen Garten, der wirklich riesig war, also der war fast so groß wie ein Fußballstadion so, wo man einfach mit dem Jeep reingefahren ist und Sachen geerntet hat. Und dann hat man einfach angefangen, von Grund auf Pasten herzustellen. Alles fürs Restaurant eigentlich, das am Abend geöffnet war. Und da war man aber wirklich nur der Praktikant. Da durfte ich nicht mitkochen, weil klar, ich konnte es ja auch nicht. Ich war ja der Lehrling. Ich durfte aber anreichen und mit vorbereiten.
Ja, klingt großartig. Aus dem eigenen Garten direkt in den Wok. Eine Frage noch. Du hattest gesagt, dass du ja verschiedene Länder bereist hast, verschiedene Küchen kennengelernt hast. Was hat dich an der Thai-Küche so sehr fasziniert? Kann man das irgendwie kurz zusammenfassen?
Also die Thai-Küche ist erstmal total überraschend, finde ich. Und im Vergleich jetzt mit einer Nachbarküche aus Südostasien, die ja auch sehr, sehr lecker sind, malaysische Küche oder laotische Küche. Aber die Thai-Küche, die knallt. Also die Thai-Küche, die ist einfach ein Zusammenspiel aus Schärfe, Süße, Säure und einer salzigen Note. Und das muss so schön ausbalanciert werden, dass man einfach nur noch lachen kann, dass man sich nur noch freuen kann, über, wenn das auch im Gaumen entsteht. Und zusätzlich muss man sagen, sind die Thais ja auch handwerklich sehr begabt. Also das kommt ja auch noch dazu. Also es ist ähnlich wie jetzt eine europäische Küche, wo man auch eine Ausbildung braucht. Und die haben ja auch die Infrastruktur oder halt, ne, du kannst in Thailand als thailändischer Bürger eine Ausbildung zum Koch machen. Und das macht es natürlich auch sehr, sehr spannend, dass du dieses Handwerk lernen kannst und gleichzeitig diese Aromenvielfalt hast. Und das ist, glaube ich, das, warum die Thai-Küche auch so weltweit so bekannt wird, weil man wirklich auch ein Können und ein bisschen ein Fingerspitzengefühl dafür braucht. Ja, würde ich mal so beschreiben, ne? Also, und das fasziniert mich natürlich nicht nur jetzt beim Essen, sondern es fasziniert mich auch als Koch, dass ich nicht nur sage, ja, jetzt koch halt mal ein bisschen Thai oder koch mal ein bisschen irgendwie ein Gericht, sondern es hat schon seine Kniffe und das macht natürlich dann auch Spaß.
Wer schon mal in Thailand gegessen hat, der weiß, da ist richtig Party am Gaumen. Also süß trifft salzig, scharf auf sauer, alles in einem Bissen. Aber was steckt eigentlich dahinter? Und was unterscheidet Thai-Food von anderen Küchen in Südostasien? Dem wollen wir jetzt mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ben, klär uns mal ganz kurz auf, was sind denn so die grundlegenden Elemente der Thai-Küche? Kannst du das so ein bisschen definieren,
ja,
ein bisschen eingrenzen?
Also erstmal, was ich richtig toll fand, was du gerade gesagt hast, Party am Gaumen. Und das trifft's eigentlich absolut, ja. Also dieses haben wir schon, süß, sauer, scharf, salzig. Wenn man jetzt da so ein bisschen tiefer in die Produkte reingeht, süß, ja, ist eigentlich, ich setze es immer erst ans Ende, weil wir mehr sauer und salzig haben. Also ich würde mal mit salzig beginnen. Salzig haben wir natürlich Fischsoße als Urzutat aus der thailändischen Küche, das ja schon seit Tausenden von Jahren verwendet wird. Fermentierter, eingesalzener Fisch, der bis zu 2 Jahren in einem Tonfass vor sich hin reift und durch den hohen Salzanteil nicht gammelt. Und dadurch entwickelt sich dieser wunderbare salzige Geschmack. Und heutzutage, muss man ja auch sagen, sind ja sehr viele andere Soßen mit dazugekommen durch Einwanderer, wie zum Beispiel die Chinesen. Die Sojasauce, die die Thailänder dann adaptiert haben, aber gesagt haben, wir machen die nicht mit Weizen, sondern wir machen die mit Reis. Die ist ja auch salzig, also Reis und Soja. Oder die Austernsoße. Und die Thais haben natürlich noch die ganzen fermentierten Pasten aus getrockneten Fisch und getrockneten Shrimps. Also das ist quasi die Basis an Salz, wo wir auch sagen, wenn wir in Europa ein Gericht abschmecken, wir machen es salzig, machen wir ein bisschen Salz dazu. Und da haben wir in Thailand definitiv diese Vielfalt dieser Soßen, die letztendlich auf der typischen Fischsoße basiert. Also würde ich jetzt auch mal allen Zuhörerinnen und Zuhörern oder Europäern empfehlen, einfach mit der Fischsoße anzufangen und nicht mit einer fermentierten Seafood-Soße, weil die ist einfach zu heftig für den Anfang. Und wenn man dann eine Säure dazu gibt, beispielsweise einen Limettensaft oder Reisessig, dann hast du ja schon was ganz Tolles, was sehr intensiv ist. Und wenn man dann noch eine Schärfe dazu gibt, das kann Chili sein, das kann Ingwer sein, Galgant, Kratzschei, Pfeffer, dann ist es schon heftig, ne? Dann ist es eine Mega-Party am Gaumen. Also dann geht's richtig ab. Und damit wir dann auch noch ein bisschen was von der Party mitbekommen, brauchen wir dann die Süße, die die Harmonie reinbringt. Und das ist dann vorwiegend einfach Zucker, das Palmzucker dann offiziell ist, der dann aber auch Kokosblütenzucker sein kann oder auch mal natürlich ein weißer Industriezucker. So. Und natürlich auch Kokosmilch, ne, die auch eine natürliche Süße hat und alles wieder ins Gleichgewicht bringt. Ja, das ist mal so, was ich dazu spontan sagen kann.
Ja, sehr cool. Schöner Überblick über so die grundlegenden Elemente. Du hast ja auch schon gesagt, hast dich auch für andere Länder in Südostasien interessiert. Die Thai-Küche ist sicherlich neben der vietnamesischen Küche die bekannteste in Südostasien. Was unterscheidet denn aber das Kochen und die Kulinarik in Thailand von den anderen Küchen in den anderen Ländern Südostasiens? Kannst du dazu was sagen?
Also die thailändische Küche, muss man natürlich auch sagen, ist im Vergleich zu einer vietnamesischen Küche oder einer laotischen Küche, ist die ja sehr, sehr vielfältig. Und ich habe eine Freundin, die ist Thailänderin, lebt aber in Deutschland, und die hat mir mal das so echt toll erklärt, dass sie sagt, die Thai-Küche ist eigentlich eine Fusion-Küche aus ganz vielen Ländern und ganz vielen zugereisten Menschen. Und das heißt jetzt nicht irgendwie in den letzten 50 Jahren, sondern es sind vor, was weiß ich, wie viel 100 Jahren sind Menschen aus Indien gekommen, ne? Es sind Chinesen gekommen. Und es sind Menschen aus Malaysia gekommen und so weiter. Und diese Vielfalt, die unterscheidet sich definitiv zu den Nachbarländern. Da kann man eigentlich ganz klar sagen, also ein Thai Curry ist natürlich so eine Basis, ein Jahrhunderte, Jahrtausend altes Gericht. Aber wir haben da auch wieder einen Übergang zur indischen Küche. Nur die Thais, die sind natürlich super raffiniert. Die sagen, ja, also ich klaue mir da ein bisschen was oder das hat der mitgebracht. Aber wir bringen immer unsere eigene Note mit rein. Und das macht's besonders. Also dass es immer einzigartig ist. Also du kriegst ein Thai-Curry wirklich auch nur in Thailand. Und du kriegst die Wok-Gerichte, so wie sie sind, auch nur in Thailand. Du kriegst die Salatsoßen auch nur so. Also mit dieser Frische und mit dieser Vielfalt. Ja, und ich will andere Küchen gar nicht irgendwie niedersprechen oder niederreden. Aber für mich ist es natürlich die Vielfalt und die Einzigartigkeit. Und andere Küchen sind auch einzigartig, aber sie sind eben, manchmal haben sie dann einfach eine Grenze. Und die Thais sind total offen dafür, das noch immer weiter zu spinnen.
Ja, stimmt. Also das ist auch immer so mein Eindruck. Ich bin ein absoluter Thai-Food-Fan. Also ist für mich die beste Küche der Welt nach meinem Geschmack. Und wenn man zum Beispiel auch mal einen Blick in ein Kochbuch, in dein Kochbuch, in andere Kochbücher mit thailändischem Essen wirft, dann sieht man auch einfach, welche unglaubliche Vielzahl an Gerichten es gibt. Unterschiedliche Gerichte, Fleischgerichte, Fischgerichte, Suppen, Reisgerichte, kalte, warme Speisen. Und ich glaube, diese Vielfalt macht eben das Essen und diese Kulinarik in Thailand auch so spannend. Also die Basis vieler Gerichte sind ja eben frische Zutaten, eben auch gerade in der Thai-Küche, davon lebt die ja auch. Welche Rolle spielen denn eben Kräuter, Currypasten und eben frische Zutaten in dieser Küche?
Die frischen Zutaten spielen eine unglaubliche Rolle und deswegen ist es auch so genial, über die Märkte zu gehen. Und das lieben ja auch die Thais selber. Die kaufen ja sehr wenig im Supermarkt. Es gibt ein paar Supermärkte, aber jetzt auch, wenn du es vergleichst, nicht so wie bei uns in Deutschland, wo alle Menschen in den Supermarkt rennen, sondern in Thailand gehst du halt eigentlich auf den Markt, wenn du selber kochst. Der Vorteil ist natürlich auch, dass es Streetfood gibt.
Wenn du überhaupt selber kochst, ne?
Ja, eben, genau. Die meisten kochen ja gar nicht selber. Aber es gibt doch schon viele, die immer noch selber kochen, beziehungsweise miteinander kochen. Und da gehst du über den Markt und du kaufst frische Kräuter, du kaufst Thai-Basilikum, Koriander, Kaffee-Limettenblätter und natürlich kaufst du auch frische Currypasten und nicht irgendwas Abgepacktes, was irgendwie 5 Jahre haltbar ist, sondern du kaufst frische Zutaten. Ich bekomme schon wieder Hunger, ne? Ja, und das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle und das ist natürlich auch der schwierigste Punkt, das eigentlich in Europa mit einem Kochbuch so authentisch oder also wenn du nach einem Kochbuch kochst, so authentisch nachzukochen. Ich bin ja zwei bis dreimal im Jahr in Thailand und dann komme ich immer wieder zurück und denk so, ja, boah, und jetzt habe ich wieder Inspiration und dann koche ich's und bin immer dann ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich den unglaublichen Vergleich habe, weil ich dann gerade ein paar Tage vorher über einen thailändischen Markt gelaufen bin. Und es geht aber einfach nicht. Also du kannst es nicht 1:1 nach Deutschland bringen.
Darüber sprechen wir später ja nochmal, wie wir uns so ein bisschen Thai-Küche mit nach Hause bringen kann. Aber das, was du jetzt genannt hast, diese frische Zutaten, diese frische Currypasten, diese vielen Aromen, das ist eben die Basis für die ganzen Klassiker der Thai-Küche. Und darüber möchten wir gleich ein bisschen sprechen.
So, Ben, jetzt haben wir viel über die Zutaten gesprochen und was sie so besonders macht. Sag doch mal für unsere Hörerinnen und Hörer, was sind Gerichte, die man in Thailand unbedingt mal probieren sollte?
In Thailand sollte man natürlich ganz, ganz viel probieren und ich empfehle immer, erstmal so ein bisschen einzusteigen, was man vielleicht auch schon aus einem europäischen Thai-Restaurant kennt, um einfach mal diesen Vergleich zu haben. Und ich sage immer, die thailändische Küche, die wir hier in Europa haben, die kratzt natürlich so ganz leicht an der Oberfläche. Und viele Touristen, und das ist ja auch völlig in Ordnung, essen auch erstmal das, was sie vielleicht kennen. Also das ist zum Beispiel eben, du hast es vorher schon gesagt, der Papayasalat, der Som Dam, der ja sehr berühmt ist, den man bei uns auch essen kann. Oder diese Thai-Curries, Pad Krapau, so Bockgerichte, die man so kennt, gegrillte Spieße, Satay Gai oder Mu Bing, also Hühnchen oder mit Schwein. Im Norden natürlich dann Khao Soi Curry, das ist ein ganz berühmtes Curry aus dem Norden. Und klar, natürlich auch Süßspeisen wie der beliebte Mango Sticky Rice, der unglaublich toll ist. Aber es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Gerichte. Also ich will euch alle ermutigen, ja, geht irgendwo hin und esst irgendwas, was ihr nicht kennt, um dann ein neues Gericht mitzunehmen. Und also die Sachen soll man auf jeden Fall probieren, die man kennt, um den Vergleich kennenzulernen. Aber man soll auch auf jeden Fall mal andere Dinge essen, die man noch nie gegessen hat. Ja, wenn ihr so ein bisschen wisst, was ich damit sagen will. Ne? Also ich will anspornen, um auch einfach nicht nur die Sachen zu essen, die man kennt.
Gehören dazu auch die Suppen?
Absolute Suppenvielfalt in Bangkok. Wobei man da, also nicht wobei, sondern ich muss auch einfach sagen, man man ist sofort überfordert. Also selbst ich bin manchmal überfordert, obwohl ich ja schon fast alle Thai-Suppen kennengelernt habe. Ich habe auch in meinem Buch ein paar rezeptiert. Auch da kommt man, wenn man jetzt nicht irgendwie super fit ist in der Küche, so ein bisschen an seine Grenzen, weil diese Suppen, die sind so komplex teilweise in der thailändischen Küche. Da geht ihr an den Streetfood. Klar könnt ihr einfach eine Nudelsuppe bestellen, aber es gibt ja auch voll die krassen Suppen, ja, in Bangkok mit Innereien drin und mit Blut drin und mit Seafood drin. Da sind wir Europäer im ersten Moment erstmal völlig überfordert. Und deswegen ist es eigentlich immer besser, man macht langsam, ja, also was die Suppen angeht, finde ich, kann ich nur empfehlen. Also probieren ist immer toll, aber dann auch nicht, ich meine, langsam machen mit einem Urteil abgeben. Weil unser Gaumen muss sich ja auch erstmal an solche Sachen gewöhnen. Und wenn man jetzt so sagt, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne, wir alle kennen die Tom Kha Gai Kokossüppchen, das ist so, ja, das gibt's in jedem europäischen Thai-Restaurant. Die musst du in Thailand tatsächlich suchen, also die findest du nicht so einfach. Dafür findest du eine Yen Tha Pho, auf jeden Fall mega schnell, aber da ist halt, da sind halt Innereien drin, ne? Da ist gestocktes Blut drin, da sind Hühnerherzen drin, die findest du, aber da sagt er, die europäische Familie, die da jetzt mit ihren Kindern mal reist, ist, sagen wir, ja, finde ich echt schwierig. Und deswegen macht man mal langsam und sagt, hey, ich mag die Suppe gern probieren, aber vielleicht ohne Innereien. Und dann kann man sich so ein bisschen rantasten. Kann sie auch weglassen, ist ja auch überhaupt nicht schlimm.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Es gibt ja so verschiedene Levels, verschiedene Stufen und man muss ja nicht direkt ganz oben anfangen, sondern da gibt es ja auch viele andere Einstiegsmöglichkeiten. Du hast eben gesagt, dass man dann mal auch den Unterschied herausfinden kann, wenn man zum Beispiel ein Gericht aus einem Thai-Restaurant in Deutschland kennt, dass man mal guckt, wie das in Thailand schmeckt. Was für Gerichte gibt es denn in so einer thailändischen Küche, die man wirklich nur vor Ort bekommt? Und gibt es auch welche, die es authentisch bis nach Europa, bis nach Deutschland schaffen?
Man muss natürlich sagen, dass es Seafood-Gerichte ganz anders schmecken, weil wir natürlich das Meer direkt in Thailand vor der Tür haben. Der Fischmarkt ist riesig, Meeresfrüchte, das kriegst du so nicht in Europa. Dann haben wir frische Kräuter, die hier gefroren ankommen oder getrocknet. Die gibt's natürlich auch in dem Sinn nicht hier in Europa so zu essen. Ich würde mal sagen, es fängt allein schon mit einem Thai-Curry an, dass dich so flasht in Thailand, dass wenn du ein richtig gutes isst, dass du den Unterschied so extrem schmeckst, dass du eigentlich kein Thai-Curry mehr in einem deutschen Thai-Restaurant essen möchtest, ja. Weil gerade so ein Thai-Curry, und das ist ja die Ur-Thai-Küche, da sind diese ganzen frischen Wurzeln drin, da ist Zitronengras drin, Galgant ist mit drin, Limettenblätter und verschiedene Gewürze dann noch, die alle frisch angeröstet werden. Und das sind einfach Welten und das gibt's nur vor Ort, finde ich, ne, so.
Ja, du hast die Frische genannt, also sowohl bei Fisch als auch bei Kräutern. Gibt es Gerichte oder Zutaten, die hier in Europa einfach falsch interpretiert werden oder was vielleicht daran liegt, dass es die Sachen hier nicht gibt oder die hier einfach anders schmecken, anders zusammengesetzt sind als in Thailand?
Das gibt's auf jeden Fall und ich finde es immer so ein bisschen schade, weil ich frage mich immer so, warum? Weil alle lieben ja, also wir alle lieben Thailand. Ich kenne niemanden, der Thailand nicht liebt. Ich kenne niemanden, der die Thai-Küche nicht liebt. Und dann sagen die, oh ja, und wir gehen nach Thailand und dann wird es dort gegessen und alle freuen sich und schwärmen davon. Und hier in Europa oder in Deutschland sind viele Thai-Restaurants, die verändern die Gerichte so. Wie zum Beispiel jetzt ein Pad Thai. Pad Thai ist ja so ein simples Gericht an sich, von den Zutaten her. Es ist natürlich ein bisschen tricky von der Zubereitung, dass, also gebratene Nudeln, kennen vielleicht die meisten, die jetzt hier zuhören. Und da wird dann manchmal Ketchup reingemacht oder Sojasauce oder es wird mit einer fertigen Erdnusssoße angerührt, was halt nichts mehr mit einem Pad Thai zu tun hat. Und da frage ich mich, warum wird das so interpretiert? Weil wir alle lieben es ja in der Originalität. Und meistens sind die Thais auch, also die, die ein Thai-Restaurant führen, sind auch Thais. Also das verstehe ich nicht, warum das dann so fehlinterpretiert oder so falsch gekocht wird. Ja, also das
ist so. Das hat man ja auch ganz oft bei indischen Restaurants, dass man sich denkt, um Gottes Willen, wie kann das Essen so schlecht schmecken? Und meist ist dann so der Grund, dass sich nicht getraut wird zu würzen. Das erfährt man dann auch auf Nachfrage manchmal, weil das dann vielleicht dem mitteleuropäischen Gaumen zu scharf ist. Ist das der möglicherweise der Hauptgrund, dass man bei den Gewürzen zu vorsichtig ist?
Ich vermute, ja, dass man Angst hat oder vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht hat, dass die Leute sagen, es ist mir zu intensiv. Und in Thailand hast du vielleicht nicht die Wahl. Ne? Also in Thailand kannst du nicht zur Straßenköchin oder zum Koch gehen und sagen, oh, das ist, also du kannst schon, aber es interessiert ihn nicht. Ja, also weil er dann sagt, ja, du bist halt ein Tourist und das ist das, wie ich koche. Und wenn es dir nicht schmeckt, kann ich leider auch nichts machen, weil das ist meine Welt. Und da hast du natürlich dann in Deutschland in einem Thai-Restaurant wollen die natürlich das den Deutschen auch recht machen. Es kann natürlich schon sein, dass das so ist. Ich finde es nur einfach sehr schade.
Widmen wir uns den schönen Sachen. Was isst du denn in Bangkok am liebsten, wenn du dort bist? Und hast du vielleicht sogar einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, wo man das besonders gut essen kann?
Oh ja, da spitze ich die Ohren, weil ich bin auch in wenigen Wochen in Bangkok.
Ja, das ist natürlich so ein, also Bangkok allein ist ja eine riesige Garküche. Und egal, wo du strandest oder wo du landest, in welchem Quartier, in welchem Viertel, du kannst immer und überall gut essen. Das ist natürlich schon mal, also dass man jetzt nicht irgendwie denkt, oh Gott, und ich muss jetzt da und dahin, weil du bist ja auch, sage ich mal, für 2 Kilometer in Bangkok auch eine Stunde unterwegs. Ich habe das ein paar Mal gemacht, irgendwie auf Tipps gehört, gesagt, du musst unbedingt dahin gehen und diesen gebratenen Reis essen, das ist der allerbeste. Und dann bist du irgendwie eine Stunde unterwegs und denkst so, ja gut, also der ist natürlich richtig lecker, aber den gibt's an der anderen Ecke auch sehr, sehr gut. Aber ich kann euch einen Markt empfehlen, den ich sehr, sehr liebe. Das ist der Trok Mor Morning Market. Das ist ein ganz toller Markt und der ist nur von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr. Also wer nach 10 kommt, der kann dort nicht mehr essen. Da wird der Markt dann abgebaut und es wird zu einer normalen Einkaufsstraße. Und der ist in der Nähe vom Chao Phraya, also relativ in der Altstadt von Bangkok. Und da kann man sehr, sehr viele Kleinigkeiten essen, wie man sie so aus der ursprünglichen Thai-Küche kennt. Und also rennt bitte nicht dahin alle und macht diesen Markt kaputt zu einem Touri-Markt, weil ja, also es ist echt wirklich ein Geheimtipp, den ich nur jetzt hier verrate, weil man sieht wirklich fast keine Touristen und da bekommt ihr von kleinen Spießchen von gegrilltem Fleisch, da bekommt ihr so kleine Küchlein, wirklich ganz, ganz tolle Sachen, frisch zubereitet und Englisch spricht dort auch fast niemand und da kann man so richtig eintauchen. Und wenn man dann von diesem Markt noch ein kleines bisschen weiterläuft, gibt es Khor Panik, heißt die Familie, die machen Sticky Rice und zwar schon seit über 100 Jahren. Da muss man jetzt wieder auf den Sticky Rice, das ist ja schon ein geiles Gericht. Und da muss man eigentlich hingehen und den Unterschied schmecken zu einem Sticky Rice, den man woanders isst. Ja, der ist auch vom Michelin ausgezeichnet. Und du denkst so, boah, Alter, es sind 3 Zutaten. Also wir haben Reis, Kokos und Mango. Ja, und klar, noch ein bisschen Pandanblatt, Zucker und Salz mit dabei. Aber wie kann man dieses Gericht so genial zubereiten, dass man eigentlich so denkt, ich will auch nie wieder woanders Mango Sticky Rice essen. Das kann ich euch nur empfehlen.
Ja, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Also und wer sich jetzt fragt, wo diese beiden Orte sind und wie man sie schreibt, wir werden natürlich in den Shownotes die Google Maps Links zu beiden Orten teilen.
Ja, unbedingt. Und beim zweiten muss man natürlich auch ein bisschen Wartezeit mitbringen. Ja, da könnt ihr jetzt nicht einfach so hin. Und in der Hauptsaison kann man schon auch mal eine Dreiviertelstunde warten. Und es kann auch sein, dass man keine Mango, dass man das Gericht nicht bekommt. Also ich habe auch schon erlebt, dass sie mich wieder weggeschickt haben und gesagt haben, heute sind unsere Mangos nicht reif genug, so dass wir die euch verkaufen können. Also das finde ich schon auch, na, das würde in Europa niemand machen. Hauptsache Geld verdienen, ja, irgendwas rausgeben. Die machen einfach, nee, heute sind die Mangos nicht reif, wir können nicht die Qualität bieten, die wir sonst bieten. Also können wir heute nur Kekse verkaufen.
Okay, also nicht am letzten Tag hingehen, sondern besser am vorletzten, hat man eine zweite Chance, ne?
Genau.
Ja, ich bin auch seit 20 Jahren am Reisen und allein die Kulinarik eines Landes ist für mich immer ein Grund, irgendwo hinzureisen. Also ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und gerade in Thailand ist das wirklich ein wesentlicher Faktor, der natürlich Reisen dorthin besonders schön macht. In Thailand wird auf der Straße gegessen, morgens, mittags, abends, auch nachts. Und da ist Streetfood nicht nur irgendein Trend auf einem Markt, sondern es ist einfach ein normaler Teil des Alltags. Denn hier spielt es keine Rolle, wo jemand herkommt oder wo er hin will. Hier wird einfach gemeinsam gegessen, gemeinsam genossen. Und also zumindest für mich steht keine Stadt der Welt so sehr für legendäres Streetfood wie Bangkok. Ben, wie hat sich das denn mit dem Streetfood in Bangkok eigentlich entwickelt? Wie fing das Ganze an und warum ist es so wichtig für die Esskultur des Landes?
Also, wenn man mal so ein bisschen weiter eintaucht, muss man sagen, gab es das gemeine Volk so vor vielen Jahrhunderten und es gab schon immer das Königshaus. Also diese zwei Teile gab es eigentlich. Also die wenigen Reichen, die irgendwie zum Königshaus gehört haben und dann einfach die Bauern. Und die Thai-Küche, muss man sagen, hat sich auf der Straße eigentlich so ein bisschen entwickelt, indem sich die einfachen Menschen dort getroffen haben und gekocht haben. Und im Königshaus wurden aber immer Gerichte entwickelt. Also da muss man sich vorstellen, da hat schon immer der König 100 Köchinnen beschäftigt und die sind dann aber auch mal, es waren ja einfache Menschen, die da zum Arbeiten gegangen sind und die haben dieses Essen dann mit nach Hause gebracht und die haben das wieder mit auf die Straße, in der Straßenküche dann verkauft sozusagen. Also so hat sich diese Kultur entwickelt, dass von einer einfachen bäuerlichen Küche eigentlich eine sehr raffinierte, geschmacksintensive Küche entstanden ist. Also aus diesen beiden Teilen kann man eigentlich sagen, um die Menschen auf der Straße oder halt die einfachen Menschen zu ernähren. Und du hast es ja gerade eben schon so schön angesprochen, dass es eigentlich egal ist, ob du ein Geschäftsmann bist oder eine Familie oder du mit deinen Freunden dich triffst in der Straßenküche auf dem Plastikstuhl, ist es eigentlich völlig egal, was du für einen Status hast. Da wird einfach gemeinsam gegessen. Und das ist immer noch, also das ist ja das Schöne, was es in Bangkok, dieses Streetfood letztendlich dann auch ausmacht.
Genau, und also ich habe jetzt gerade hier dein Buch in der Hand und habe da direkt im Vorwort einen ganz coolen Satz gefunden, den ich einfach mal, oder einen kurzen Abschnitt, den ich gerne mal zitieren würde. Und zwar schreibst du, was uns Menschen auf der Welt verbindet, ist das Essen. Wo immer du auch landest, wenn du auf das duftende Essen im Straßenrestaurant zeigst, ein paar Scheine der fremden Währung aus der Tasche ziehst, eine freundliche Geste und ein Lächeln zeigst, schon wirst du in Thailand von den Einwohnern herzlich willkommen geheißen und rundum versorgt. Finde ich ganz toll geschrieben und wirft dann auch so ein bisschen die Frage auf, oder vielleicht magst du es in deinen eigenen Worten nochmal erklären, welche Bedeutung denn eigentlich das Essen in Thailand oder vor allem in Bangkok hat?
Bangkok ist natürlich einfach, da kommt alles zusammen und Bangkok ist bunt, laut, wild, lecker und Menschen aus allen Bereichen des Landes kommen nach Bangkok, um dort einfach auch zu arbeiten und sie bringen ja alle ihre Rezepte aus ihrer Heimat mit. Also hast du in einem bisschen Bergdorf in Nordthailand groß geworden oder in einem kleinen Fischerdorf im Süden und versuchst das große Glück in der großen Stadt, bringst das Rezept von deiner Oma mit und irgendjemand kocht's und verkauft's Und du verbindest damit ein Heimatgefühl erstens mal und möchtest es teilen mit deinen neuen Freunden oder mit deiner neuen Familie, wie auch immer. Also ist es ein so absolut sozialer Akt, ne, weil du verbindest damit Familie erstmal und das ist in Thailand an allererster Stelle. Also Familie und Essen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, das nennt sich Sanuk. Sanuk ist das thailändische Wort für, man kann es nicht in einem Wort übersetzen, sondern das ist eben dieses, ich verbringe Zeit mit Menschen, die ich gerne habe und wir essen so viel wir können. So ungefähr. Und wir nehmen uns die Zeit, das zu kochen oder das gemeinsam zu essen. Das ist Sanuk. Das ist eine Lebenseinstellung. Und die hast du einfach in Thailand. Und deswegen spielt das Essen die allerwichtigste Rolle. Also wenn du zu deinem Chef in Thailand kommst und sagst, sorry, ich war zu spät heute Morgen, aber ich musste noch mir eine Nudelsuppe holen und da war so viel los, dann hat er absolut Verständnis dafür. Weil du kannst nicht mit einem leeren Magen in den Tag starten. Und du sagst ja auch in Thailand, wortwörtlich übersetzt, hast du heute schon Reis gegessen? Wenn du sagst, wie geht's dir? Mittlerweile ist es wieder nochmal abgekürzt. Das heißt, hast du heute schon gegessen? Und das heißt, wenn du noch nicht gegessen hast, kann es dir auch nicht gut gehen.
Kann man nachvollziehen.
Absolut. Könnten wir uns ein bisschen was von
abschneiden. Eine Scheibe abschneiden, das stimmt.
Ja. Sind und noch irgendwie was vom Bäcker reinhauen.
Ich glaube, das Wichtige auch ist, wo man wirklich sich eine Scheibe abschneiden kann, ist eben, sich die Zeit zu nehmen, auch zu genießen und dem Essen einfach auch eine gewisse Wertigkeit entgegenzubringen. Und ich glaube, das wird gerade in Thailand oder in Bangkok dann auch gemacht. Also natürlich gibt's auch mal was irgendwie schnell auf die Hand, aber meistens, wenn man gerade am Abend irgendwie durch die Straßen läuft, in so eine Seitengasse reinschaut und da ist eine Garküche mit den Plastikstühlen vorne dran, dann ist da voll. Und wenn da die Einheimischen sitzen, dann ist das einfach so ein Schmelztiegel, wo sich Menschen treffen, einfach am Ende des Tages erzählen, sich austauschen. Und es ist dann mehr als nur Essen, sondern einfach ein Treffpunkt. Ne? So, das ist, glaube ich, dann schon super spannend. Ja. Wir haben eben schon, oder du hast eben schon so Tipps gegeben, Foodspots genannt. Was sollte man denn da an Foodspots oder an Nachtmärkten besonders auf keinen Fall verpassen? Kannst du da ganz kurz vielleicht 2-3 Empfehlungen aussprechen?
Also ich gehe unglaublich gerne auf den Wang Lang Market. Weiß nicht, ob ihr da auch schon mal wart.
Das ist gerade oft in der Nähe vom mit Blick auf den Goldenen Palast.
Genau.
Auf der anderen Flussseite von der Altstadt. Ja. So.
Genau, und das ist ein sehr traditionsreicher Markt. Da kann man unglaublich gut essen. Und es war früher, war hier mal der alte Palast, also vor über 100 Jahren. Und deswegen ist es auch für die Thais ein sehr heiliger Ort. Und der Wang Lang Market ist also noch nicht so touristisch. Und ich liebe ja eben immer gerne die Dinge, die nicht so touristisch sind und wo sich vielleicht auch nicht jeder Tourist wohlfühlt. Ja, also wo du schon auch einfach eintauchen musst und vielleicht mit Händen und Füßen beschreiben musst, was du haben möchtest oder dich austauscht. Und das ist so einer, wo es einfach wuselt und wo es Sachen gibt, die du jetzt halt einfach in einer Touristengegend nicht bekommst.
Der hat aber, glaube ich, nur tagsüber offen, oder?
Der hat nur tagsüber offen.
Der hat nur tagsüber offen, weil ich glaube, ich war mal dort und dann haben die gerade schon zusammengepackt, da war ich ein bisschen traurig.
Ja, genau, also ich glaube, du musst bis 17 oder 18 Uhr.
Genau, in diese Zeit war es, ich wollte da zum Abendessen.
Also eher vormittags bis nachmittags, genau. Mhm. Ebenso der Orator Core Market, ja, wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, der ist gegenüber von Chatuchak. Das ist auch ein ganz toller Markt, wo man unglaublich tolle Sachen bekommt, wo man auch Snacks bekommt, wo man frische Früchte bekommt, wo man Streetfood vom Feinsten bekommt. Und dann ist natürlich Chinatown gerade für die Nacht absolut empfehlenswert. Yeah, also voll. Wer schon mal in Chinatown war und tagsüber rumgelaufen ist und denkt so, das ist es jetzt. Und dann um 18 Uhr wieder zurückkommt und alles leuchtet. Und
komplett anderes Flair, ja, das stimmt.
Habt ihr die ganzen Stände und Restaurants, die aufgebaut werden. Also rund um die Yao Wat Road, ne, gibt's also quasi 24 Stunden das Essen. Und dann gab's jetzt bis vor kurzem noch einen ganz berühmten Markt, den Rajada Night Market, der ja leider aus dem Nichts irgendwie Anfang dieses Jahres geschlossen wurde. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen.
Ich will ganz kurz einen Einwurf machen, hat jetzt gar nichts speziell mit Essen zu tun, aber wenn ihr nach Chinatown geht zum Essen, solltet ihr am Abend kommen, dann aber nicht wundern, da haben viele der Geschäfte dann in den kleinen Gassen, Marktstraßen dann schon geschlossen. Also wenn man quasi so ein bisschen einkaufen will oder durch die Geschäfte schlendern will, dann müsste man da sogar ein bisschen früher hin und kann sich danach was Gutes zum Essen gönnen. Die Erfahrung haben wir nämlich mal gemacht, dass wir hingefahren sind und die haben gerade die Bordscheine hochgeklappt, aber dann gab es immerhin noch was Leckeres zu essen.
Also letztendlich gibt's ja überall 24 Stunden am Tag was zu essen. Man muss gar nicht unbedingt jetzt auf spezielle Night Markets gehen, sondern man findet ja überall kleine Stände, Restaurants, die bis spät in die Nacht geöffnet haben. Und man meint ja da jetzt nicht so Restaurants, wie man es bei uns kennt, wo man irgendwie reingeht, ne, und sondern die halt irgendwo aufgebaut sind. Und das ist natürlich einfach genau das, was einem Freude macht. Es gibt
das auch, ist das, was ausmacht, ja, das stimmt.
Ja, und es gibt auch neue, modernere Stadtteile, Tonglor zum Beispiel oder ja auch eben rund um die Sukhumvit Road, wo man die Straßenküche nicht mehr so gerne sieht. Ne? Das hat man vielleicht auch in den letzten Jahren in den Medien immer mitbekommen und das werde ich immer total oft gefragt. Hey, ich habe gelesen, die werden ja verboten. Also da werden schon die Straßenküchen ein bisschen vom Bürgersteig einfach weggenommen. Das sind dann sehr moderne Stadtteile, wo es viele Hochhäuser gibt, wo es viele Business-Malls gibt und so weiter. Und da findet man dann Food-Malls im Untergeschoss von einem riesigen Einkaufszentrum. Und es ist ja nicht schlecht. Also es ist eigentlich genau das gleiche Essen, nur die Atmosphäre ist ein bisschen anders, ne? Also wenn man jetzt Icon Siam geht, dieses riesen Einkaufszentrum am Chao Phraya River, da muss man unbedingt mal hingehen. Und ob man sich jetzt einen Porsche kauft oder eine Gucci-Tasche oder nur einen Adidas-Schuh oder halt einfach gar nichts, das ist abgefahren. Aber wenn man dann unten in die Food Mall geht, da ist alles aufgebaut wie ganz Thailand. Also da gibt's Nord-Thailand, Süd-Thailand, Zentral-Thailand und es ist total spannend, dort einfach zu essen. Natürlich ist eben, die Atmosphäre ist nicht so toll, weil man einfach unten drin in einem Einkaufszentrum sitzt. Aber das Essen ist teilweise wirklich genauso gut wie auf der Straße.
Da haben wir in unserer Folge über Bangkok nämlich auch schon mal drüber gesprochen. Wer die noch nicht gehört hat, sollte das auf jeden Fall dringlichst nochmal tun, dass eben dieses Food Court Prinzip ja so ein bisschen, was in Singapur praktiziert wird, teilweise in den Malls jetzt auch schon stattfindet. Aber du hast eingangs ganz gut gesagt, du solltest einfach mutig sein und dich trauen, einfach die Augen offen haben, wenn du durch die Straßen läufst und ja, der erste Eindruck ist nicht immer der richtige. Ne? Eine einfache Küche bedeutet dann nicht immer einfaches Essen. Das kann total außergewöhnlich sein. Und da vielleicht einfach auch ja probierfreudig sein und mutig sein und einfach ein bisschen auch mal was wagen, sage ich mal.
Und es ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal sagt, hey, das ist nicht mein Ding. Also keiner ist beleidigt.
Da muss man auf der anderen Seite ja auch sagen, das Essen ist ja auch wirklich sehr günstig, gerade auf der Straße. Aber ich muss auch echt sagen, mir ist das also so gut wie noch nie passiert, dass ich irgendwie so richtig ins Klo gegriffen habe. Natürlich gibt's mal was einem dann doch besser schmeckt und in Erinnerung bleibt. Aber in der Regel, ich habe, glaube ich, wirklich fast noch nie schlecht gegessen, wenn ich an einem Streetfood-Stand irgendwo gegessen habe.
Ja, das ging mir auch so.
Du Du hast eben auch angesprochen, dass im Icon Siam in der Food Mall eben Küchen verschiedener Regionen des Landes zu finden sind oder auch an anderen Orten in der Stadt. Wir haben jetzt viel über Bangkok gesprochen. Gibt es denn aber grundsätzlich regionale Unterschiede in den Küchen Thailands?
Absolut. Also wie bei uns auch in Deutschland oder in anderen europäischen Ländern. Nur wenn du jetzt ins Thai-Restaurant gehst in Deutschland, dann kennst du den Unterschied natürlich nicht. Dann ist dir das ja völlig egal. Ne? Also, aber im Norden gibt es natürlich mehr Klebreisgerichte. Man muss sich den Norden Thailands auch so ein bisschen vorstellen wie den Süden bei uns. Also da ist es ein bisschen bergiger und hügeliger. Nicht, natürlich gibt es da keine Alpen, aber es gibt doch schon teilweise höhere Berge, wo es auch einfach kalt ist. Ich glaube, ein Berg, wo es vielleicht ein bisschen Schnee hat, so dass man sich das ein bisschen vorstellen kann, aber nicht wirklich. Aber es kann also schon runterkühlen, so auf 10, 12 Grad, wenn man da mal irgendwo in den Bergen ist. Und also rund um Chiang Mai, wenn man das als Ausgangspunkt nimmt, da ist dann eher die Küche ein bisschen deftiger. Also da gibt es eher Schweinefleisch mit Klebreis, mit Kräutern, die in der Natur wachsen oder einfach Gemüse. So ein bisschen deftiger kann man sich das einfach vorstellen und nicht ganz so scharf. Im Isan, das ist der Nordosten von Thailand, das ist eigentlich ein ganz außergewöhnliches Gebiet, muss man sagen. Da gibt's auch noch eine eigene Sprache und also einen eigenen Dialekt, der sich vom Thai ein bisschen unterscheidet. Und da gibt's auch einfach noch mal ganz anderes Essen. Und das ist mehr säuerlich, scharf, salzig. Also da fehlt ein bisschen diese Süße. Und im Süden ist halt einfach sehr fischlastig und auch durch die vielen Kokosplantagen sehr kokoslastig. Ne? Also da gibt's dann diese scharfe Fisch- und Kokos-Thai-Küche. Und in Bangkok gibt's ja eigentlich alles. Ne? Also hatte ich ja vorher schon mal gesagt, in Bangkok ist der Schmelztiegel die riesige Garküche, wo alles zusammenkommt.
Okay, kommen wir noch zum Thema vegetarisch oder vegan Essen in Thailand. Wer sich damit schon mal befasst hat, das klingt ja zuerst ganz einfach. Bei genauerem Hinsehen ist es das aber nicht. Also zumindest, wenn man sich außerhalb der touristischen Regionen, zum Beispiel auf einem Nachtmarkt befindet. Hast du dafür ein paar Tipps?
Also ich habe ganz viele Thai kennengelernt, die vegetarisch essen und die dann trotzdem die Fischsoße mitverwenden. Also das einfach mal vorwegzunehmen, dass für viele Thais eine Fischsoße nichts mit Fleisch und Fisch zu tun hat, weil es für sie eine Würzsoße ist. Das kann man aber auch einfach sagen und du wirst auch gefragt, vegetarisch, kein Problem, aber isst du Fischsoße? Dann sagst du ja oder nein. Wenn du keine Fischsoße isst, da gibt's mittlerweile eine vegetarische Fischsoße, die auch gerade in Thailand wirklich bekannt wird. Ich habe die jetzt erst auf meiner letzten Reise im Februar kennengelernt und die schmeckt fast so gut wie eine normale Fischsoße. Die ist dann aus Algenextrakt, also auch aus dem Meer. Und alternativ kann man natürlich einfach eine Sojasoße nehmen. Da habe ich ja vorher schon mal gesagt, die Thais nehmen nicht so eine richtige Sojasoße, die man jetzt aus dem Sushi-Restaurant kennt oder vom chinesischen Restaurant oder aus der chinesischen Küche, sondern sie nehmen eher eine leichte, helle Sojasoße, die nicht ganz so tief dunkelbraun ist. Die ist dann auch nicht ganz so würzig, weil die würde ein Thai-Gericht auf jeden Fall verfälschen. Also das ist absolut möglich, damit einfach zu würzen. Und dann isst man ja in Thailand auch sehr viel Gemüse. Gemüsegerichte mit fermentierter Sojapaste oder mit auch die Austernsoße aus Austern wird mit Pilzen hergestellt. Ich kenne einen Stand auf dem Markt, wo ich immer einkaufe. Da gibt's 30 verschiedene Tofu-Sorten. Das ist brutal. Wenn du jetzt bei uns in Deutschland in den Supermarkt gehst und Tofu kaufst, und da gibt's ja schon viele Kritiker, die sagen, Tofu schmeckt ja nach gar nichts. Da geht er mal nach Thailand und kauft ein bisschen Tofu. Das ist echt herrlich. Also da fehlt dir kein Geschmack und du denkst nicht irgendwie, oh, ich brauche jetzt was Fischiges oder was Fleischiges. Und eben, also das kann man schon auch anpassen. Bei den Suppen, muss ich sagen, ist es sehr schwierig, in Thailand vegetarische Suppen zu bekommen. Also das ist nicht so einfach. Selber kochen ist kein Problem. Ja, können da mit Kokosmilch oder mit Gemüsebrühe. Aber auf der Straße das zu finden, ist schwierig.
Ja, also es ist natürlich erstmal zu dem Tofu, da stimme ich dir voll und ganz zu. Allein, was ich dafür geben würde, wenn es den gelben Tofu, den man in Thailand überall bekommt, wenn es den bei uns geben würde, das wäre schon eine tolle Sache.
Mit dem roten Stempel, ne?
Ja, genau. Und natürlich ist es so, klar, mit den Zutaten, mit der Fischsoße, die in vielen Gerichten ist, auch bei den Currypasten, wenn man ehrlich ist, ist da ja oft auch noch Shrimpspaste drin. Da kenne ich allerdings auch viele, die darüber hinwegschauen. Es ist halt nur, finde ich, wenn man auf Nachtmärkte geht, zum Beispiel mit überwiegend thailändischem Publikum, ist es wirklich sehr schwer. Es gibt hier und da mal ein Gemüse, aber die meisten Stände haben überhaupt nichts Vegetarisches im Programm. Oder hast du da noch ein, zwei Gerichte, nach denen man mal Ausschau halten sollte? Also oft sind die Sachen ja auch schon vorgekocht, ne? Mhm.
Also ich meine, Salate sind natürlich sehr beliebt in Thailand, ne? Und die kann man immer vegetarisch, also das ist jetzt ein Shrimp-Salat natürlich, aber da gibt's schon sehr viel Salate, die vegetarisch sind oder auch Dinge aus Reis, also Reisküchlein oder gebratener Reis oder Fried Noodles, so Sachen. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber man muss halt man muss es halt dazu sagen, ne, so dass sie dann auch einfach die Fischsoße gegebenenfalls weglassen. Aber ich gebe dir recht, es ist auf manchen Märkten nicht einfach. Aber auch hier tut sich eine Szene auf mittlerweile in Bangkok. Das kriege ich durch meine jährlichen Reisen immer ein Stückchen mehr mit, dass es auch vegetarische Restaurants gibt. Und es ist ja bei uns auch so, ne? Also viele sind vegan und vegetarisch geworden und haben ein anderes Bewusstsein für die Ernährung. Und auch da passiert in Thailand was, nur halt ein bisschen zeitversetzt, würde ich sagen, zu Europa.
Ja, abschließend kann man wahrscheinlich sagen, weil du ja den Salat angesprochen hast und so Reis- und Nudelgerichte, da, wo man sieht, dass die Gerichte frisch zubereitet werden, was heißt, wo man das Essen nicht aus einem Topf bekommt, der schon gekocht ist, hat man da wahrscheinlich die besten Chancen.
Genau, ja.
Kommen wir ein bisschen zu den Sachen, die du über dein Kochbuch hinaus noch anbietest. Und zwar organisierst du Kochreisen nach Bangkok. Vielleicht kannst du mal erzählen, was genau man dort macht.
Ja, das gibt es jetzt seit letztem Jahr bei mir, dass ich eben, ich habe ja hier in Freiburg eine Kochschule und gebe viele Thai-Kochkurse. Und irgendwann hatte ich halt auch mal die Idee, das Ganze in Bangkok zu machen, um den Menschen diesen Einblick zu zeigen, den ich dort immer habe, über den Markt gehen, die Zutaten kennenlernen. Also wir reisen in einer kleinen Gruppe mit maximal 10 Leuten, eine Woche lang in und um Bangkok, muss man sagen, und besuchen Freunde von mir, Freundinnen. Das kann eine alte Frau sein, die ich schon lange kenne. Das kann aber auch ein thailändischer, moderner, junger Koch oder eine Köchin sein, die tolle Sachen machen und wir treffen die. Und dadurch, dass ich die kenne, ist es natürlich einfach auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis, dass man Freunde von mir trifft. Und also du hast nach dieser Woche auf jeden Fall die Thai-Küche kennengelernt, du hast Märkte kennengelernt, du hast Streetfood kennengelernt, normale Restaurants kennengelernt. Und unser Abschlussessen ist auch immer in einem Gourmet-Restaurant mit Michelin prämiert, was ich auch einfach immer total toll finde, um zu sehen, dass auch die Thai-Küche absolut modern interpretiert werden kann. So. Und also wir machen zwar auch ein bisschen Sightseeing, aber eigentlich geht's wirklich nur ums Essen und um die Zutaten. Wir kochen auch selber, ne? Also wir haben im Hotel eine kleine Kochschule, wo wir dann auch einfach die Kochkurse dann zusätzlich noch machen.
Okay, das heißt, im Grunde lernen Sie alles, was rund um das Thema Thai Food wichtig ist. Von wo kommen die Zutaten her? Wie kochen Profis bis dann hin am Ende selber ausprobieren und mit dem Michelin-Restaurant dann der krönende Abschluss?
Genau, also wir gehen auch aufs Land und sehen einen Erzeuger, wie wird Reis angebaut, wo wächst der Pfeffer, und wie wächst Zitronengras, und dann machen wir daraus auch selber Currypasten, dass man das auch mal sieht und schmecken kann natürlich und auch ein bisschen den Respekt vor diesem Thai-Food auch bekommt, weil manchmal braucht es ja schon viel Schnippelarbeit, ne? Und dann weiß man auch, warum muss ich so viel schnippeln, damit es auch so richtig gut schmeckt. Deswegen.
Es gibt es ja schon lange Tauchreisen, Surfreisen, Erlebnisreisen. Warum ist es so spannend, sich über das Thema Essen einem Land zu nähern?
Aber Essen verbindet, ne? Also alle Menschen müssen essen. Das ist schon mal ganz klar. Es gibt keinen Mensch, der nicht essen muss. Dann unterteilen wir nochmal in die Menschen, die Essen einfach als Nahrungsaufnahme sehen und sagen, ja, ich muss halt aber irgendwas essen. Aber meine Zielgruppe oder Menschen, mit denen ich mich befasse und mein Leben verbringe, sind natürlich die Menschen, die sich auch an guten Geschmäckern erfreuen. Und da ist natürlich das ein super Zugang zu einem Land, übers Essen einzusteigen auch. Und es verbindet uns als Reisegruppe, weil wir einfach auch ein Thema haben, das uns, also uns geht der Gesprächsstoff nicht aus, und man kann es auch nicht irgendwie sagen, ja, das ist jetzt irgendwie, war jetzt ein blöder Tag, weil alle gehen ja nur mit mir dort wegen des Essens hin. Und da haben wir einfach einen Nenner, und deswegen macht es auch unglaublich viel Spaß, und es gibt eigentlich nie, also es gibt nie eine blöde Stimmung, oder das ist eine tolle Harmonie in der Reisegruppe.
Wer es jetzt nicht schafft, auf eine Kochreise mit Ben zu gehen, aber trotzdem Lust hat, irgendwie in den Genuss von Thai-Food zu kommen, der kann zum einen natürlich einen von Bens Kochkursen besuchen, die ich sehr empfehle. Oder ihr holt euch einfach ein bisschen Thai-Küche nach Hause. Ben, verrat uns mal, was darf denn in keiner Küche fehlen, wenn es thailändisch werden soll? Also welche Zutaten sollten denn auf jeden Fall auf Vorrat sein?
Ihr solltet auf jeden Fall immer Fischsoße oder Sojasoße zu Hause haben. Also eine helle Sojasoße, wie ich ja schon gesagt habe, als Ersatz. Mhm. Eine Säure, das gerne Limetten und Kokosblüten oder Palmzucker. Und eine Kokosmilch und eine gute Currypaste. Das ist eigentlich das, was man als Grundbasis zu Hause haben kann, ohne dass man jetzt wirklich in einen Asialaden gehen muss, ne? Also so. Mhm.
Für die, aber du sprichst Zutaten. Jetzt an Asialaden. Wo bekommt man denn die Zutaten? Gute Zutaten?
Gute Zutaten bekommt man wirklich in den Asiamärkten, Asia-Shops. Also wir haben in Freiburg das Glück, dass wir 5 bis 6 tolle Asialäden haben, die auch immer wieder frische Zutaten die ganze Woche bekommen, wie jetzt zum Beispiel dann halt frischen Galgant oder Zitronengras oder auch mal Thai-Auberginen, tolle Mangos. Das ist natürlich dann das, was man sich optional zum Grundstock einfach dann kaufen sollte.
Und dann, ich habe da vielleicht kurz eine Nachfrage zur Kokosmilch, weil die gibt es ja zum einen im Asialaden in allen erdenklichen Preisklassen und aber auch recht günstig beim Discounter. Wie wichtig ist die Wahl der richtigen Kokosmilch, wenn man zum Beispiel ein grünes Curry machen möchte? Oder ist das alles ähnlich?
Ja, für mich ist es eigentlich sehr wichtig. Ich, jetzt gar nicht unbedingt, ob sie jetzt von der Marke oder von der Marke ist. Es ist wahrscheinlich wie bei anderen Produkten auch, dass es oft dann von der Hauptmarke hergestellt wird für den Discounter. Deswegen ist es wahrscheinlich voll in Ordnung. Ich achte so ein bisschen auf den Fettgehalt. Also eine fettigere Kokosmilch ist natürlich viel reichhaltiger, und da lösen sich viel mehr Aromen bei einem Thai-Curry, wie wenn ich eine sehr flüssige Kokosmilch habe. Und zudem sollte man auch noch ein bisschen drauf achten, ob irgendwelche Zusatzstoffe drin sind. Also ich bin da natürlich schon auch echt für Bio, dass man sich eine Bio-Kokosmilch zulegt, ohne Zusätze.
Wir haben jetzt gesprochen, was man denn so zu Hause haben sollte. Also eine Empfehlung ist natürlich, dass man auf jeden Fall dein Buch zu Hause haben sollte. Bangkok Original Street Food, authentische Rezepte aus Thailand. Ben Kindler bekommt ihr bei uns im Shop oder bei Ben auf der Website, wo er die findet. Das erzählt er uns später nochmal ganz kurz. Aber Nochmal kurz zum Kochbuch. Erzähl uns mal kurz, was die Leserinnen und Leser darin finden können. Also natürlich Rezepte, aber fass mal kurz so ein bisschen zusammen.
Ja, mein Buch ist eigentlich eben nicht nur ein Rezeptbuch, sondern es ist ein kulinarischer Spaziergang durch Bangkok, würde ich mal so sagen. Das heißt,
und auch ein bisschen aufs Land. Den gehe ich mit.
Ja, aufs Land raus. Das heißt, es ist eine Mischung aus Rezepten, Geschichten und natürlich unglaublich tollen Fotos, weil ich mit meinem Fotograf, dem Jos Andres, mit dem ich alle meine Kochbücher bisher gemacht habe, damit dabei hatte. Also wir waren auf einer Reise und haben einfach dann alle Menschen besucht, die ich kenne, und alles eingefangen, was ich in den letzten 20 Jahren in Bangkok quasi kennengelernt habe. Macht also Spaß, auch einfach Geschichten zu lesen.
Ich habe es auch gerade hier vor mir, und für mich immer ganz wichtig, eben die Ästhetik bei einem Kochbuch. Die Haptik ist schön, aber vor allem auch die Bilder sind total toll, total schön, machen total Appetit. Macht richtig Lust,
muss ich echt sagen. Also kannst du es ja einfach aufschlagen und ein Kapitel angucken, und dann siehst du, ich schreibe ja auch alle Texte selber, wie man liest den Text durch und guckst ein paar Fotos an und sagst, boah, ich hab Bock auf Thai-Küche vielleicht nächste Woche. So, ne?
Also, ja, ich saß gestern Abend auch einfach ein bisschen da, ein bisschen drin geblättert und hat eigentlich gar nicht vor, was zu kochen, aber hat einfach ein bisschen Lust zu lesen und bin dann irgendwie ein bisschen hängen geblieben. Also wirklich total schön gemacht.
Ja, vielen Dank.
Wir haben eben kurz angerissen, wo man in Deutschland gute Zutaten bekommt. Wenn jetzt unsere Hörerinnen oder Hörer aber gerade in Thailand sind oder eine Thailand-Reise planen, hast du eine Empfehlung, was man in Thailand kaufen sollte für zu Hause, wenn man hier thailändisch kochen möchte? Gibt's was, was man relativ einfach mitbringen kann, Zutaten, Gewürze oder vielleicht sogar irgendein Teil der Küchenausstattung, was man bei uns nicht bekommt?
Ich würde auf jeden Fall Currypasten mitbringen, und zwar in rauen Mengen, denn eben auf einen Markt gehen und sich Currypaste abfüllen lassen in kleine Tütchen, die werden dann auch mit dem typischen Thai-Knoten richtig schön verknotet, ohne dass da irgendwas passiert. Also, dass man da sagt, ja, gelbe Curry, rote Currypaste, Khao-Soi-Curry, grünes Curry, Massaman, was auch immer, auf was man Bock hat. Und es ist auch überhaupt kein Problem bei der Einreise, dass man die dann im Koffer hat. Da ist ja nichts Frisches an sich, was man darf halt kein Fleisch und keine Früchte einführen. Also sowas würde ich auf jeden Fall mitbringen, weil das macht den Unterschied und das kriegst du bei uns in Deutschland nicht. Ich bin gerade.
Ist ja auch ein schönes Souvenir an die Daheimgebliebenen oder für die
eben, also so ein bisschen diesen puren Thai-Geschmack mitzubringen. Also ich habe einen Kontakt hergestellt und bin gerade dran, eine gute Currypaste aus Thailand nach Deutschland zu importieren. Das ist aber relativ aufwendig, also es dauert noch ein bisschen. Und an Küchengeräten finde ich natürlich, wer gerne Papayasalat isst, sollte sich auf jeden Fall ein Som Tam Papayasalat Mörser mitbringen und vielleicht auch irgendwie ein Wok, finde ich toll. Also wenn man sich ein Wok in Thailand für 3 Euro umgerechnet kauft, hat man da viel mehr Freude dran als mit den Pfannen, die man in Deutschland kauft.
Ja, cool. Sehr guter Tipp, gute Tipps.
Ich habe noch eine Frage zu den Currypasten. Du sagtest, die da holt man die sich am besten auf dem Markt und lässt die sich frisch abfüllen. Es gibt ja auch zum Beispiel als Tipp, das können wir auch noch in die Shownotes packen, direkt bei der Khao San Road um die Ecke einen Laden, wo frische Pasten käuflich zu erwerben sind. Die werden dann dort auch vakuumverpackt. Wie lange halten die sich denn? Weil du sagst, man soll die in rauen Mengen mitnehmen. Kann man die einfrieren oder besser nicht? Und wenn man sie nicht einfriert, wie lange kann man sie dann noch essen? Hast du da eine Erfahrung?
Also tatsächlich halten die von sich aus mehrere Monate, weil ja auch Salz mit dabei ist und das konserviert. Vakuumieren ist auch super, eine super Idee. Ansonsten könnte ich euch auch empfehlen, dass ihr die einfach in ein Marmeladenglas füllt und dann so ein Fingerbreit neutrales Öl, also ein Soja- oder ein Erdnussöl, Sonnenblumenöl, draufgießt, dann ist es auf jeden Fall luftdicht und das hält also unendlich lange. So.
Das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall. Das werde ich mal ausprobieren. Und dann gibt es ja, wenn man zum Beispiel in den Big C Supermarkt geht, so wie es bei uns im Supermarkt die ganzen fertig Soßen gibt, in so kleinen Tütchen von Spaghetti Bolognese bis sonst wohin, gibt es dort ja von Lab Tofu über Suppen und so weiter auch so Fertiggerichte, also beziehungsweise die Pasten und Soßen dazu. Schlägst du da die Hände über dem Kopf zusammen oder kannst du die trotzdem empfehlen? Hast du die mal ausprobiert?
Ja, man kann es natürlich nicht mit dem vergleichen, was frisch zubereitet wird. Es ist wie bei uns auch, wenn du eine Fertigsuppe kaufst, sind das Welten. Ich finde es okay, man kann es mal so machen, wenn man einfach diesen Thai-Geschmack unbedingt haben will auf die Schnelle. Achtet aber da einfach drauf, da ist meistens Glutamat drin. Ne? Das ist so, wenn man da jetzt ein Thema damit hat, dass man sagt, man möchte das nicht. Das ist halt häufig Konservierungsstoffe drin und von daher würde ich eher so sagen, muss nicht unbedingt sein.
Ja, das waren jetzt auf jeden Fall jede Menge sehr nützliche Tipps, die auch ich bei meiner nächsten Thailand-Reise auf jeden Fall berücksichtigen werde. Schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Wir haben über dein Buch gesprochen, über deine Kochreisen. Jetzt ist uns zu Ohren gekommen, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich bald häufiger hören können, weil du nämlich einen eigenen Koch-Podcast planst. Sag doch mal, was es damit auf sich hat.
Ja, mein neuer Podcast wird Kochen mit Liebe heißen, weil Liebe natürlich durch den Magen geht und ich einfach unglaublich leidenschaftlicher Koch bin. Und gleichzeitig bewegt mich aber auch eben ganz viel anderes im Leben. Also eben, ich bin Vater, ich bin Unternehmer, ich reise gerne. Und das wird da miteinander verbunden. Also es geht ums Kochen und es geht ums Leben und ums Lernen. Also sowohl treffen wir Menschen, die eine Story haben, die irgendwas Tolles zu erzählen haben, die einfach was bewegen hier auf der Welt. Und wir finden aber immer wieder die Brücke zum Essen. Also das ist schon, das Essen ist unsere Basis. Und ich lade Gäste ein oder mal spreche ich auch alleine übers Essen oder übers Leben. Und dann gibt's einfach tolle Geschichten. Und am Schluss gibt's immer ein Rezept von mir eingesprochen und das man dann auch downloaden kann, wo man dann einfach dann noch passend zur Folge ein schönes Rezept bekommt.
Das klingt spannend. Da werden wir auf jeden Fall dabei sein und das auch über unseren Newsletter und über unsere Social-Media-Profile teilen. Folgt uns also, dann bekommt ihr mit, sobald die erste Folge online ist. Ist ja, sonst schön. Noch was geplant in Zukunft von deiner Seite?
Ja, absolut. Meine Pläne sind immer reichlich. Ich bin diesen Sommer 5 Wochen in Thailand unterwegs, im August und Anfang September. Und wir machen ein neues Thai-Buch. Wir haben jetzt Bangkok Original Street Food, was wirklich authentisch ist und was viele, da haben wir ja drüber gesprochen, was viele typischen Thai-Gerichte hat. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen für die Menschen hier in Deutschland ein Thai-Buch machen, was ein bisschen einfacher nachzukochen ist. Also mit diesen Grundzutaten und dass man dann vielleicht auch gar nicht diese perfekt typischen Thai-Gerichte nachkocht, 1:1. Also so eine easy Thai-Küche werden wir jetzt produzieren, die dann 2026 kurz vor Weihnachten erscheinen wird, wo wir einfach sagen, eine schnelle Thai-Küche für den Alltag, auch mit regionalem Gemüse aus Deutschland, machbar, aber mit einem Grundstock, so ein bisschen wie so ein Baukastensystem. Auch viel vegetarisch, vegan, dass man sagt, hey, ich habe ein Gericht, das ist ein Grundgericht und dann wird ein bisschen durch die Grafik das schön gestaltet, dass man dann auch sagt, okay, einmal möchte ich es vegan, einmal möchte ich es aber mit Seafood oder mit Fleisch essen und dass es so total verständlich ist. Also es soll ein Buch für alle geben, ne? So, dass man auch einfach das Miteinander genießen kann.
So, wir nähern uns auch so ein bisschen langsam dem Ende. Jetzt mal ganz kurz ein Szenario. Frage an euch beide. Wenn ihr euch jetzt für einen Tag, einen Abend nach Thailand beamen könntet, nur für ein schnelles Abendessen, was würdet ihr essen? Was ist euer Lieblingsgericht? Stefan, magst du anfangen?
Ja, da bin ich froh, dann kann ich zuerst auswählen. Also, bei mir ist es ganz klar das Massaman Curry. Das ist mit Kartoffeln und Erdnüssen und so. Das ist absolut mein Lieblingscurry. Ich hatte schon mal in einer der vorherigen Folgen gesagt, dass es gar nicht so leicht ist, da ein richtig gutes zu bekommen. Aber wenn es gut ist, ja, ist es meines Erachtens das beste thailändische Gericht.
Ben, wie ist es bei dir? Hast du ein Lieblingsgericht?
Ja, ich habe ein Lieblingsgericht und das ändert sich zwar manchmal, aber derzeit ist es und zwar schon sehr konstant und sehr lange ist es das Pad Krapau. Pad Krapau, gebratenes Hackfleisch oder gebratenes Hühnchen, aber auch gebratenes Tofu, vegan, vegetarisch möglich, mit Krapau, dem heiligen Basilikum, in einer würzig-süßen, salzigen Soße mit einer leichten Schärfe. Also es deckt eigentlich alles ab. Und on the top gibt's ein Kai Dao, also ein Spiegelei und Reis dazu. Also ich lieb's wirklich auch mit Champignons oder mit gebratenem Tofu. Du kannst es wirklich mit Rinderhack machen oder mit Hähnchen. Es ist so vielfältig und es ist so schnell zubereitet, das kann ich dreimal am Tag essen. Ich war letztes Jahr 18 Tage in Thailand und ich habe 12 Pad Krapau gegessen.
Ja, ich hab's letztens auch gekocht mit, es gibt so ein Like Gyros, ne? Also vegane Gyros-Variante. Und das hat tatsächlich echt sehr, sehr lecker geschmeckt. Hat auch eine gewisse Würze. Unterschreibe ich beides. Also ich muss sagen, hätte ich jetzt 3 Gerichte nennen müssen, wären die beiden, die ihr genannt habt, auch auf der Liste. Aber ich dachte mir schon, bei Stefan wusste ich, dass er das Massaman nennen würde. Bei dir, Ben, wusste ich es nicht. Aber Pad Krapau war bei mir auch weit oben. Ich habe mich aber dann für eine Khao Soi entschieden. Weil das irgendwie so ein Moment ist, auch den ich mit einer bestimmten Reise verbinde, wo wir irgendwo in der Pampa rund um Chiang Mai in einer kleinen Ecke, in einer kleinen Bude, die Suppe mit diesen Crispy Noodles obendrauf, das ist mir total in Erinnerung geblieben, aber ist, glaube ich, könnte ich dir jetzt 15, 20 Gerichte nennen und die hätten alle Potenzial, mein Lieblingsgericht zu sein.
Ja, so ist es in der Realität. Alles sind Lieblingsgerichte.
Genau. Stefan, wolltest du was sagen?
Nein.
Du hattest so ausgeholt. Okay. So, Ben, nochmal zum Abschluss. Gibt's für dich so einen kulinarischen Moment in Thailand, den du nie vergessen wirst? Also so einen Moment, in dem du was gegessen hast, was dich so richtig schlichtweg aus den Socken geschossen hat?
Ja, ganz klar. Da fällt mir sofort mein allererstes grünes Thai Curry ein. Das habe ich im Süden auf einer Insel gegessen. Und natürlich spielt auch die Kulisse eine Rolle.
Absolut, ja.
Ja, wie man sagt, der französische Rosé schmeckt in Deutschland.
Nur in Frankreich.
Also in Frankreich, aber ich weiß noch, wie ich auch, und es war wirklich ein sehr, sehr gutes Curry. Es war sehr gut gemacht. Und es waren diese verschiedenen Thai-Auberginen drin. Ihr kennt diese, vielleicht diese Mini-Erbsen-Auberginen. Dann gibt's diese Eier-Auberginen. Und es war dann eben noch Sweet Basil drin, also der süße Basilikum. Und das werde ich einfach nie vergessen, wie mich das bewegt hat, emotional, wo ich einfach gedacht habe, jetzt bin ich kulinarisch angekommen. Und als ich dann auf diese Aubergine gebissen habe, die ja gar nicht zu vergleichen ist mit einer Aubergine, die es bei uns gibt, dann diese kleinen Auberginen, die so eine harte Schale haben und dann beißt man drauf und dann ist es so ganz samtig, saftig, weich. Dann, das war mein kulinarisches Erlebnis.
Ja, also ich finde, hast du was Tolles gesagt? Es ist auch oft die Kulisse und oft ist es vielleicht auch der Moment, wenn man etwas zum ersten Mal isst, ne? Also so ein total neues Geschmackserlebnis hat und so eine Überraschung auch im Mund empfindet. Und ja, wie du sagst, ne, sitze ich jetzt irgendwo mit Blick auf Reisfelder, auf Berge oder an einem Strand oder mit Blick aufs Meer, ne, dann macht das natürlich nochmal was mit dir, ne? Hast du natürlich, bist du emotional nochmal anders gefangen und die Erinnerung auch einfach meistens sehr, sehr positiv. Genau. Jetzt sag du uns doch nochmal, wo kann man denn mehr über dich erfahren? Wir haben über dein Buch gesprochen, das gibt's zum einen bei uns im Shop, zum anderen bei dir auf der Website.
Wer jetzt Bock hat auf einen Kochkurs oder sogar an einer dieser Kochreisen teilnehmen möchte, wo muss er sich hinwenden? Wo findet er mehr über dein Angebot und deine Projekte?
Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich heiße Ben Kindler und benkindler.de ist meine Website. Da findet man meinen Online-Shop mit tollen Produkten, die ich natürlich auch über die Jahre auf den Reisen gesammelt habe zum Kochen. Ne? Da gibt's Woköle, da gibt's Gewürze, aber auch meine Kochbücher und eben Kochkurse. Also da ist quasi die Ben-Kindler-Welt. Da findet man alles da kann man die Reise buchen oder sich informieren. Und dann natürlich auf meinem Instagram-Account benkindler.koch findet man auch relativ viel über Dinge, die ich mache und natürlich auch den Link zu meiner Website.
So, jetzt haben wir ganz viel erfahren rund um die thailändische Küche und haben noch eine kleine Überraschung für alle, die vielleicht jetzt oder am Wochenende den Kochlöffel schwingen wollen. Denn Ben hat uns ein Rezept mitgebracht, was ihr nachkochen könnt, was schnell gemacht ist und typisch Thai. Auf was können wir uns denn freuen?
Ich habe natürlich mein Lieblingsrezept Pad Krapau für euch vorbereitet, damit ihr einfach in den Genuss kommt. Und da erzähle ich euch einfach mal ganz kurz, wie das gemacht wird. Als allererstes braucht man einen Mörser und ein Messer, denn in der Thai-Küche basiert ja relativ viel auf Pasten. Werden also 2 bis 3 Knoblauchzehen, 2 Schalotten und eine Chili oder auch gerne 2 rote Chilis richtig schön klein hacken und die mit einer ordentlichen Prise Salz im Mörser zu einer feinen Paste zerstoßen. Da kommt dann einfach ein kleines Schlückchen Öl dazu, dass es eine schöne Paste gibt. Und genau diese Paste nehmt ihr und bratet die in der Pfanne zusammen mit Hackfleisch, mit gehacktem Hühnchen, mit gehacktem Tofu oder Champignons klein gehackt zum Beispiel richtig scharf an. So 2-3 Minuten wird es ordentlich angeröstet, damit ein bisschen Röstaroma entsteht. Und dann kommt der Krapau dazu. Das ist der Basilikum, den bekommt ihr im Asialaden. Der wird einfach klein gezupft, aber nicht gehackt und wird mitgebraten, weil Pad heißt gebraten auf Thailändisch. Das heißt, es wird richtig Aroma gegeben. Und dann kommt die angerührte Soße dazu. Die rühren wir selber an aus Fischsoße, Austernsoße, Wasser und Sojasoße. Und das Ganze wird noch mit ein bisschen Kokosblütenzucker verfeinert und dann einfach aufgegossen, einmal ganz kurz eingeköchelt. Nicht zu lange, sonst wird es zu salzig und dann auf die Seite genommen. Und da wird dann eben frisch gedämpfter Jasminreis dazu serviert und das Spiegelei, das thailändische, das wird nochmal separat gebraten, so dass das Eigelb sehr flüssig ist und das dann eben auf dieses Gericht draufgesetzt wird. Und wenn man es dann aufschneidet, läuft eben das Eigelb raus, vermischt sich mit dem Hackfleisch und dem Reis und dann ist man im Himmel. Ja.
Das klingt doch super lecker. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und wir werden natürlich unter dieser Folge das gesamte Rezept und mit den Mengenangaben alles verlinken, damit da auch nichts schief geht bei der Zubereitung.
Ja, super.
Das war unser kulinarischer Streifzug durch Thailand mit jeder Menge Eindrücke, Geschichten und praktischen Tipps rund ums Essen, Kochen und Genießen. Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, dich selbst mal durch die Garküchen Bangkoks zu probieren oder Thai-Food ganz neu für dich zu entdecken. Wenn du tiefer eintauchen willst, auf unserer Website findest du bald einen ausführlichen Artikel zur Folge mit weiteren Infos, Tipps und Empfehlungen für Streetfood und vieles mehr. Schau gern mal vorbei, faszination-südostasien.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und lass uns eine Bewertung da. Das hilft uns sehr weiter. Und wenn du noch mehr Inspiration suchst, auf Instagram und Facebook versorgen wir dich regelmäßig mit neuen Tipps und Eindrücken aus Südostasien. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Hunger. Ich gehe in den Asialaden und kaufe mir Zutaten für ein Pad Krapau nach dem Rezept von Ben. Und dann mache ich mich erstmal ans Essen. Euch auch viel Spaß beim Nachkochen und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, bleib neugierig, bleib reiselustig, sei mutig. Danke Ben, danke Stefan, ciao und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao. Vielen Dank.